appunto.
Im zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn die Audrey Lord geheiratet hat und zwei Kinder hat, das habe ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen können. Darum war auch meine erste Frage an die Audrey, wie denn das dazu?
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Y de ríos profundos y violentos. Tierra de colibrí, tierra verde, de tinaja, maíz y machete. Vengo de una tierra de árboles, de humedades secretas y oscuras. En las regiones más antiguas del agua, la tarde, la lluvia, los caminos, la lágrima.
Que huele a esperanza, semillas del futuro.
tierra en tu madrugada, tierra que huele a esperanza, semillas del futuro en nuestras manos.
Heute zusammen gehören im Laufe der nächsten Stunde zu Zentralamerika. Info wiederholt wird es übrigens am nächsten Freitag vom 2 bis 3 am Nachmittag. Im heutigen Zentralamerika-Info geht es vor allem um Honduras.
Vor ein paar Wochen war der Ramon Custodio da. Er ist Präsident von der Zentralamerikanischen Menschenrechtskommission und gleichzeitig auch von der Honduranischen Menschenrechtskommission. Damit ist natürlich die Regierungsunabhängige gemeint. Ich habe Gelegenheit, mit ihm ihn zweimal zu sehen und mit ihm über ein paar Aspekte, insbesondere über Honduras, mich mit ihm zu unterhalten. Ich möchte das Folgende eigentlich in drei Schwerpunkte untergliedern. Einmal einerseits die Menschenrechtssituation in Honduras. Da geht es dann vor allem auch um die konkrete Arbeit, die sein Komitee leistet. Und wie es das genau machen. Dann, zweiter Punkt, ist ein bisschen etwas zum honduranischen Staat, also zur Institutionsstaat, wie das so funktioniert und so. Also ein paar interessante Elemente. Und dann noch ein dritter Teil wäre dann ein bisschen etwas zur allgemeinen Lage und Entwicklung in Honduras. Das einerseits zur wirtschaftlichen Lage, also einfach wie es um die Bevölkerung, so Staat und auch Punkt Organisation und ein bisschen etwas zu US-Einfluss. Also dann würde ich mal anfangen mit der Menschenrechtssituation. Der Ramon Custodio hat gemeint, das sind jetzt bereits die dritte frei gewählte Regierung, die es jetzt in Honduras gibt. Und die Frage ist jetzt einfach, ob das reicht, wenn einfach der Wahlvorgang frei ist, ob das reicht, damit es dann wirklich auch eine Demokratie sei. Und seine Antwort ist klar, dass das natürlich nicht reicht. Und er weist dann gerade als einen Punkt darauf hin, dass jetzt all die zivilen Regime, die sie jetzt hatten, also jetzt ist das dritte, sich durch das ausgezeichnet haben, dass sie systematisch Menschenrechte verletzen. So, damit sind vor allem einfach die elementaren Menschenrechte gemeint und die zivilen Rechte. Während in der Phase von 1981 bis 1985 vor allem das Verschwinden lassen an der Tagesordnung war, ist ab dem 1985 eine Art Modellwechsel gekommen. Das heisst, man ist übergegangen, das heisst, die Regierung oder die Militärs sind dazu übergegangen zu Hinrichtungen, also einfach Ermordungen von Oppositionellen, also von politischen Parteien, Gewerkschaften, Bauern- und Bäuerinnenorganisationen etc. Das heisst also, wenn dann der Hinweis kommt von der Regierung, es gäbe jetzt weniger Verschwundene, dann ist das relativ einfach auszudeuten, indem einfach die Leute direkt umgebracht werden und man das gerade weiss. Dann ist es so, dass gegen die Personen, die dort die Menschenrechtsverletzungen begehen, also da ist vor allem vom Militär natürlich die Rede, dass die in der Regel nicht bestraft werden. Und gegen den eigentlich nur einmal eine Strafe gegeben hat, und das war aber gegen den Staat Honduras gewesen, nicht gegen irgendwelche Personen. Und zwar war das ein Urteil vom Interamerikanischen Gerichtshof für das Verschwinden lassen von zwei Honduranern. Allerdings war die Beschuldigung an Staat Honduras nur die gewesen, dass er nichts dagegen unternommen hat, also wegen Tolerierung. Aber nicht wegen Täterschaft. Dann jetzt die Arbeit vom Menschenrechtskomitee, von dem eben der Ramon Custodio Präsident ist. Davon ist mal ein wichtiges Ziel, das Bewusstsein der Bevölkerung für die Situation in Honduras zu wecken, respektive zu fördern. Und es gibt auch einige Resultate schon, also Fortschritte, die man im Vergleich zu früher kann feststellen kann. So zum Beispiel, dass die Leute heutzutage Menschenrechtsverletzungen mehr denunzieren, also melden und nicht mehr so Angst haben, eben das zu machen. dann allerdings, was natürlich Durchsetzung von, also im Prozess von also Verurteilungen und so betrifft, ist natürlich der Erfolg aber sehr, sehr gering. Das heisst, in der Regel ist es einfach so, dass Prozesse gegen Polizeidirektoren oder Militärs, was sehr eng miteinander natürlich liiert ist, ja, einfach keinen Erfolg haben, weil die Richter gar nicht dazu fähig sind, zu handeln. Weil, also es ist einfach eine Frage von der Durchsetzung. Wenn Richter da irgendwie versuchen, da etwas zu machen, dann werden sie entweder abgesetzt oder es werden irgendwie Dokumente geklaut, wo etwas beweisen könnten und so weiter. Eben wieder zurück zur Arbeit von der Menschenrechtskommission. Sie versuchen da mit verschiedenen Mitteln eben das Bewusstsein bei den Leuten zu fördern, also nicht nur einfach Menschenrechtsverletzungen anzuklagen, sondern auch zum Beispiel in Form von so Arbeitsgruppen von 30, 40 Personen den Leuten aufzuzeigen, was sie für Recht haben. Auch ein Mittel, um das zu machen, sind so Videos, die sie mittlerweile haben, oder in den Massenmedien vereinzelt zu informieren. Oder dann auch gibt es monatlich halbstündige Sendungen in verschiedenen Lokal- und Regionalradios. Bei den grossen Radios ist das allerdings nicht möglich, weil die wären viel zu teuer. Abgesehen davon sind auch die Lokalradios diejenigen, die von den Leuten in Honduras mehr gehört werden. Und mit dem Netz von Radios, das sie jetzt beliefert, mit ihren Informationen, die sie selber eben ihre Halbstunde jeweils haben, decken sie 70-80% von denen von Honduras ab. Das sind insgesamt 8 Radios, wo sie das machen können. Der Vorteil von diesen Radios ist auch noch, dass die eben in Händen von Privatunternehmen sind und so können sie nicht einfach das Militär nicht einfach so die Luft jagen, wenn sie jetzt so Sachen senden. Es gibt jetzt zwei wichtige Sachen, wo sie bestrebt sind und daran arbeiten. Das ist das eine Mal herauszufinden, wie die Botschaft oder die Berichte, die sie machen, von den Leuten aufgenommen werden. Das ist ihnen ein Anliegen, das zu wissen. Und andererseits möchten sie auch die Möglichkeit schaffen, den Empfänger und Empfängerinnen von dem Programm also die Möglichkeit zu bieten, dass sie am Programm mitmachen könnten. Und zu dem Zweck tun sie auch einen Kurs für Leute, die am Radio möchten, mitmachen aus verschiedenen Volkssektoren, eben so Kurs anbieten. Die Frage ist dann, also mal noch ganz simpel gestellt, wieso eigentlich die Menschenrechtsarbeit oder wieso so viel Arbeit auf dem Gebiet, lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Wie schon am Anfang gesagt, gibt es eben in Honduras immer noch, auch nach dem Regierungswechsel, was eigentlich nicht weiter erstaunen dürfte, immer noch weiterhin Menschenrechtsverletzungen. Das heisst, bis zum 30. Juni, das wäre also in den ersten 3-4 Monaten von dieser neuen Regierung, sind bereits mindestens 4 Leute verschwunden worden. Mindestens 5 politische Mörder hat es gegeben, zu dem 30 weitere Mörder. Einfach an sogenannten so Delinquentes Comunes, das wäre also sozusagen Normalverbrecher, mal in Anführungszeichen. Und dann noch mindestens 46 Fälle von Folterung. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Guatemala oder El Salvador, sind die Zahlen natürlich viel kleiner. Aber da ist natürlich klar, also was der Ramon Custodio sagt, dass einfach die Tatsache, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt, dass also Leute umgebracht werden, gefoltert und verschwinden, dass das genauso schlimm sei und dass das nicht eine Frage ist von der Statistik, wie viele das sind. Dann interessant ist auch zu sehen, dass Leute umgebracht werden, die politisch gar nicht aktiv sind. Zum Beispiel ist da ein Fall von einem Studenten bekannt, der beschuldigt worden ist, von Todesschwadronen ein Dieb zu sein, der Videos geklaut hat. Und der ist dann einfach umgebracht worden. Und das ist bereits einmal ein wichtiger Punkt, wenn man von Todesschwadronen redet, da, also jetzt im Fall von Honduras, und das ist sicher nicht nur in Honduras so, dass die gerade in dem Fall Todesschwadronen gewesen sind, die Teil von der Polizei gewesen sind. Und die Polizei ist also im Prinzip ein Bestandteil vom Militär, auch von ihren Funktionen her. Und darum sagt der Ramon Custodio, dass man in Honduras nicht davon redet, dass Todesschwadronen gemacht haben oder paramilitärische Gruppen, sondern die Militärs eben selber. Also das Kräfte sind, also Sicherheitskräfte, also vom Staat. Das Stück, das jetzt kommt, ist wie auch das erste und wie alle anderen folgenden Musikstücke von Adrián Goizueta und seinem Grupo Experimental. Er ist selber ein Musiker, der aus Argentinien kommt und dort unter der Militärdiktatur nach Costa Rica geflüchtet ist. Das nächste Stück, das kommt, heisst Amigos.
Jineteando el viento, derrotando olvidos, nuestra tropa avanza con su carga a cuestas, banderas raídas, dos o tres guitarras, un baúl de primaveras, cuatro soles y una flauta, un atado de recuerdos y una tarde que se vuelve mágica. Casi siempre a las seis. Del tiempo, aprendices del camino, conspiradores de oficio, por hacer que el mundo cambie de mirada. Aprendimos en la lluvia que todo invierno termina y que orientar la esperanza es la esencia de la vida. ¿Quién detiene esta marcha de abril y madrugada? De palabras armadas con rabia y amor. ¿Quién detiene este vuelo de manos libertarias? ¿Quién calla el grito de este corazón? Canta el canto de esta tropa. Compañero del alma, que nuestra sed tiene derecho a un enorme vaso de agua. Canta el canto de esta tropa, compañero del alma, que nuestra sed tiene derecho a un enorme vaso de agua.
Ich möchte jetzt gerade anknüpfen an das, was ich vorher angesprochen habe, die Rolle der Militärs. Es gibt da zum Beispiel ein berühmt-berüchtigtes Bataillon 316 in Honduras, das von den USA formiert und organisiert worden ist. Und das hat Staatsschutzfunktionen. 1987 hat es dann geheißen, das werde demobilisiert und das werde aufgelöst. Was da aber passiert ist mit dem, ist einfach das, dass er den Namen geändert hat, und zwar einfach in in Abteilung für Staatsschutz. Also wörtlich heisst das Departamento de Contrainteligencia. Wenn man dann aber die Listen angeschaut hat von dieser Organisation oder von dieser Abteilung, wie es dann geheißen, hat man gesehen, dass die Offiziere von früher immer noch die gleichen gewesen sind. Das heisst also auf gut Deutsch, dass die Funktionen sicher auch nicht geändert haben. Also einmal mehr der Hinweis darauf, dass eben keine paramilitärischen Kräfte sind, sondern eben die Armee, die Todesschwadronen stellt und ausbildet. Und eben da dahinter steht dann auch noch die USA. Jetzt ein weiterer wichtiger Aspekt von dieser ganzen Kriegsführung ist auch die psychologische Kriegsführung. Dort gibt es eine Abteilung innerhalb von der Armee, die heisst Projektos Militaris Technicos, also militärisch-technische Projekte, abgekürzt Promitec. Und der Chef von dieser Abteilung für internationale Beziehungen von der Armee hat einmal gesagt, dass das Promitec mit Geldern von der berühmten nordamerikanischen AID finanziert worden ist, wo ja sehr viele derartige Projekte in ganz Lateinamerika unterstützt. Die Aufgaben von dieser Promitec sind eben die psychologische Kriegsführung. Das beinhaltet zum Beispiel die Diffamierung von Leuten, zum Beispiel eben auch vom Ramon Custodio. Dann Todesdrohungen oder dass dann Wände beschrieben werden mit irgendwelchen Beleidigungen und Beschuldigungen. So zum Beispiel im Fall vom Custodio ist er schon als Verräter, als Salvadorianer, also natürlich um eine Beziehung zum FMLN, also salvadorianische Guerilla, zu schaffen, bezeichnet worden oder als Verteidiger von der kubanischen Recht. Ein Beispiel, wo der Ramon Custodio selber noch erwähnt hat, ist ein Student, wo Ramon Antonio Briseño heisst, von der Universität also. Und dort ist einmal gestanden an der Wand, Briseño sos hombre muerto, unterschrieben mit einem dreifachen A, das ist die Abkürzung von einer Todesschwadron. Also die Übersetzung da davon ist, Briseño, du bist ein toter Mann. Und zwei Wochen später ist die auch ermordet worden. Also man sieht das Zusammenspiel. Es gibt auch ein anderes Beispiel aus früheren Jahren, was jetzt gerade Ramon Custodio selber betrifft und Leute, die mit ihm zusammenarbeiten. Es hat also ein Plakat aus früheren Jahren, wo so drauf steht. Also es sind so Bilder drauf von fünf verschiedenen Leuten und da wird die Bevölkerung aufgefordert zu erkennen, was die wirklichen Terroristen sind und der Eintrittskanal vom Kommunismus in Honduras. Und da sind dann Fotos drauf, darunter auch von Ramon Custodio. Und da steht drauf, dass er eben Honduras, weil also das Prestige und der Ruf von Honduras schädigen, dass er ein Manipulator von den Menschenrechten sei und ein Administrator vom internationalen Kommunismus, also vom Geld von denen etc. Es ist dann auch auf dem Plakat, also es sind zwei Frauen drauf und noch, also neben dem Custodio noch zwei weitere Männer. Und einer davon, der Miguel Angel Pavón, ist auch einer, der bereits in der Zwischenzeit erschossen worden ist. Also man sieht, es gibt da jede Menge von so Beispielen von dieser Kriegsführung. Dann wird ja von der US-Botschaft immer wieder in ihrer grossen moralistischen Art behauptet, dass sie tätig sind in Honduras, um Demokratie zu bewahren. Deshalb ist jetzt mal interessant zu sehen, was eigentlich Demokratie, also eben im US-Sinn, dann bedeutet. Da gibt es verschiedene Aspekte, die mir interessant scheinen. Einmal der eine ist, dass die honduranische Armee 1954 gegründet worden ist, und zwar gegründet wurde durch die USA. Das heisst, sie selber haben das Geld und die Waffen zur Verfügung gestellt und das erste Infanteriebataillon damals auf die Beine gestellt. Heutzutage hat die honduranische Armee zu dem ersten Bataillon noch 27'000 Mann mehr. darunter auch eine Luftwaffe, eine Flotte, Armee und Polizei eben. Also das gehört alles zusammen. Und die Polizei hat eben im honduranischen Staat, was eigentlich für einen so normalen bürgerlichen Rechtsstaat ja nicht normal wäre, also offiziell, inoffiziell ist es aber doch eher normal, Funktionen von der nationalen Sicherheit. Im Prinzip wären ja Funktionen von Polizeikräften einfach Ordnung und Sicherheit für die Personen zu gewähren, und das ist einfach genau das Gegenteil davon. Dann ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor die militärische Macht, dass die über der zivilen Macht steht. Das heisst, es ist eigentlich völlig überflüssig, dass überhaupt die Regierung auch gewählt wird, weil rein von der Machtstruktur her, wo es eben darin besteht, dass die militärische Macht über die zivile steht, dass die gar keine Macht hat, die sich gegen das Militär könnte durchsetzen. Gerade im Fall von Menschenrechtsverletzungen durch das Militär bedeutet das, dass dann eine Kommission eingesetzt wird, wo das Militär zusammengesetzt wird und dass dann die Militärs, die diese Verletzungen begangen haben, straffrei ausgehen, ist dann, glaube ich, selbstverständlich. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die gerichtliche Macht, die existiert, respektive nicht in Honduras. Gericht, wo ja eigentlich das Recht, das sogenannte Recht, viel mehr sollte durchsetzen. Es ist ja so in Honduras, dass Gericht, wie sie Ramon Custodio bezeichnet, politisiert sind, in dem Sinn, dass sie vom Nationalen Kongress ernannt werden, also die Richter. Und je nach Parteienmehrheit ändern dann auch die Richter. Also das heisst, de facto ist einfach das Parteibuch entscheidend. Was wir eigentlich auch kennen von der Schweiz her, dann ist es ja da auch so, dass kein Bundesrichter oder Richterin gewählt wird, geschweige denn Bundesrat. Also es gibt da gewisse Parallelen zwischen Bananen- und Bankenrepublik. Dann die Bedürfnisse einfach von diesen Parteien werden via die Richter einfach durchgesetzt. Und das ist eigentlich die Realität, die es gibt. Und deshalb gibt es auch so viele Straffreiheiten für Militärs. Die Richter getrauen sich auch überhaupt nicht. Vorausgesetzt, sie wollen es überhaupt. Etwas durchzusetzen, wie eben das Recht. Einerseits, wenn sie es probieren, was auch schon gegeben hat, dann verschwindet entweder das Dokument oder das nächste höhere Gericht. Also im Fall jetzt von Richtern, die nicht auf der höchsten Ebene sind, fordert Dokument ein zur Einsichtnahme und dann gehen sie einfach nicht mehr raus, sodass keine Beweise mehr rum sind.
¿Dónde está el techo que cubre mi cabeza? ¿Dónde da fruto el árbol que sembré? ¿Dónde esperan que pase mi pena antes de pedirme que sonría? ¿Dónde puedo trabajar sin condiciones en las cosas que ayuden a la gente? ¿Qué debe ser la gente simplemente? ¿Dónde nos ayudamos todos en vez de devorarnos? ¿Dónde me dan un fusil para aplastar la infamia?
y defender la casa, la siembra y la sonrisa, donde no tengo.